Hallo, grüß dich, servus und willkommen bei 9:30. Eine Regierung wankt, nicht in Deutschland, aber da, nebenan in Österreich. Ines, erzähl mal, wen haben wir heute als Gast?
Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass heute der Benjamin Opratko bei uns ist. Hallo, Benjamin.
Hi, Benny.
Hi, Steve. Hi, Ines.
Hi. Ja, es ist wirklich gut, dass du da bist, weil du bist ja echt einer der Kenner, sage ich mal. Nicht nur, weil du in Wien lebst und einfach schon seit Jahren da die Politik verfolgst, sondern weil du ja auch für den Mosaik-Blog, ne, das ist ja so auch so ein linke Online-Zeitschrift, so ein bisschen wie das ADA-Magazin, was wir machen, so das österreichische Pendant dazu, könnte man vielleicht sagen, oder?
Ja,
also so ein bisschen. Mosaik-Blog,
ja, es gibt uns schon seit 3,5 Jahren und Mosaik, da ist der Name auch das Programm, da sind sehr viele unterschiedliche Leute beteiligt. Aber ja.
Also du bist der Redakteur und hast immer da eigentlich so Politikanalysen geschrieben, unter anderem auch vorgestern Nacht, direkt als das Video von dem Strache veröffentlicht wurde, hast du dich nachts hingesetzt und einen Beitrag geschrieben, den wir natürlich auch gleich verlinken. So bin ich dann natürlich zu dir gekommen, weil du da drin beschrieben hast, was wir jetzt tun müssen. 5 Dinge, die wir aus diesem Video lernen müssen. Das müsst ihr uns gleich nochmal zusammenfassen, was du da geschrieben hast. Aber erstmal wollte ich noch sagen, dass woher ich dich auch eigentlich kenne, also weswegen du ja auch sowieso der Kenner schlechthin bist, ist, dass du ja auch ein Buch geschrieben hast zu Hegemonie. Das ist schon ein bisschen länger her, im Dampfboot Verlag. Ne? Und nochmal ein Buch zu internationale politische Ökonomie. Das habe ich als erstes gelesen. Das ist, glaube ich, schon 10 Jahre her. Aber in jedem Fall, du bist Gramsci-Kenner, also Antonio Gramsci, und du kennst dich also aus mit politischer Hegemonie und in den letzten Jahren vor allem eben mit den Rechten, mit Rechtspopulismus und zum Thema Migration forschst du ja. Also ich glaube, du bist wirklich der, eine der besten Personen, mit denen man jetzt sprechen kann, wenn es um die FPÖ geht, würde ich sagen.
Das klingt gut.
Leider. Also Experte für die österreichische Rechte. Genau, vielleicht fangen wir einfach mal an. Also wir haben ja jetzt alle wahrscheinlich dieses Video gesehen. Ja, also Strache redet davon, wie er, sobald er in die Regierung kommt, das Video ist ja vor den Wahlen gedreht worden, und er spricht davon, das ist alles fingiert, da ist eine Millionärin, er denkt, er spricht mit einer russischen Multimillionärin und spricht davon, wie er also zum Beispiel die Krone-Zeitung übernehmen kann und wie er dann auch anderen mit Staatsgeldern, also einfach pure Korruption eigentlich, wie er durch Staatsgelder Politik machen kann mit Unternehmen. So kann man es vielleicht sagen, ja. Oder?
Genau, also das ganze Video haben wir ja alle noch nicht gesehen.
Stimmt, ja.
Das läuft nämlich so 6 bis 7 Stunden angeblich. Und daraus gibt es ganz kleine Ausschnitte, die der Spiegel und die Süddeutsche öffentlich gemacht haben. Und das ist natürlich schon sehr, das ist schon sehr irre, was man da sieht. Also mit welcher Offenheit Strache und sein Kumpel und Wingman Yoshi Gudenus da über ihre Machenschaften reden. Und denen, also der vermeintlichen russischen Oligarchin, sagen, sie soll doch um ein paar 100 Millionen Euro die Kronenzeitung übernehmen, also die größte, wichtigste Zeitung des Landes. Und dafür könnten sie sich dann ja erkenntlich zeigen, indem sie die Milliardenaufträge, wenn sie dann an der Regierung sind, von Infrastrukturprojekten und so weiter, an sie leiten. Und dann sollen nicht mehr die österreichischen Reichen zum Zug kommen, sondern russische Reiche. Das ist schon, es gibt schon einen Grund, warum das so große Wellen geschlagen hat. Und auch, weil die Art eben diese zynische, selbstverliebte, besoffene, grausige Art, mit der die da reden, irgendwie so das trifft so richtig das Bild, das sich viele Leute von denen gemacht haben. Und umgekehrt, bricht es das Bild von denen, von vielen Leuten, glaube ich, die vielleicht ganz gut fanden bis jetzt.
Ja, weil eigentlich gab es ja schon genug so Skandale. Ne? Also ich meine, Grund genug eigentlich, die FPÖ aus der Regierung zu schmeißen, gab es genug. Warum ist jetzt dieses Video eben, warum hat das jetzt zu dieser Regierungskrise geführt?
Ja, bisher waren die Skandale meistens so, dass es sie ist immer der tägliche Einzelfall. Also immer, wenn irgendwo ein Nazi aufgetaucht ist in der FPÖ oder etwas ganz offen Rassistisches, Rechtsextremes gesagt wurde, dann hat man das immer als Einzelfall abgetan. Und hier geht es aber eben, hier geht es um was anderes. Hier geht es so um die Grundprinzipien, die Grundfesten der bürgerlichen Demokratie. Also die verscherbeln halt ihre Politik an die Höchstbietende und an den Höchstbietenden. Und das kann ein Bürgertum, auch wenn es schon so verlottert ist wie in Österreich und mit den Rechtsextremen gemeinsam eine Regierung bildet, damit kann das Bürgertum nicht mit. Das ist tatsächlich eine Grenze überschritten, die sie anderswo natürlich auch ziehen könnten, das haben sie aber nicht gemacht.
Und für diejenigen von uns, die nicht das ganze Wochenende auf Twitter verbracht haben, wo stehen wir jetzt gerade? Wie ist die Reaktion von Kanzler Kurz? Ist völlig überrascht davon anscheinend oder angeblich. Wo stehen wir jetzt gerade in der österreichischen Politik? Was sind die Konsequenzen bisher?
Also Kanzler Kurz hat angeblich schon eine Woche zuvor von dem Video erfahren, hat sich dann aber trotzdem sehr, sehr schwer getan, offensichtlich, hat den ganzen Tag gedauert, bis er sich zu einem Statement durchgerungen hat. Es ist so, dass Strache als Vizekanzler zurückgetreten ist. Gudenus übrigens auch von all seinen Positionen. Und die ÖVP Neuwahlen ausgerufen hat. Es war wohl so, dass Kurz gerne weitergemacht hätte mit der FPÖ in der Regierung. Dafür hätte aber nicht nur Strache gehen müssen, sondern auch der Innenminister Herbert Kickl, der sowas wie das programmatische Hirn der FPÖ ist. Und dagegen hat sich die FPÖ aber verwehrt. Aus ihrer Perspektive nicht ganz unnachvollziehbar. Das heißt, wir haben Wahlen, voraussichtlich Anfang September. Die FPÖ muss irgendwie versuchen, sich jetzt neu aufzustellen, neu zu erfinden. Sie wird weiterhin in der Regierung sein. Der Verkehrs- und Infrastrukturminister Hofer, witzigerweise Infrastrukturminister, das heißt derjenige, der dann dafür verantwortlich gewesen wäre, wenn es um so diese Investitionen und die Gelder geht, aber der wird jetzt Vizekanzler. Und Kurz sagt, wir brauchen jetzt Stabilität bis zu diesen Wahlen und deswegen regiert er jetzt einfach weiter mit dem verbliebenen Rest der FPÖ.
Und was ich ja so,
es gibt,
mach erstmal weiter.
Das ist schon sehr, sehr bedenklich und es haben jetzt auch die Oppositionsparteien, also die Liberalen, Neos und auch die SPÖ etwas zögerlicher gefordert, dass die Ministerien, zumindest Innenministerium, Verteidigungsministerium, Justizministerium, von unabhängigen Experten geführt werden sollen, weil man Angst hat, dass jetzt durch den Zugriff auf diese ganzen Apparate, Justiz, Polizei, Militär, Geheimdienste, da jetzt noch alles Mögliche vertuscht werden könnte. Darauf scheint sich Kurz aber wohl nicht einzulassen.
Genau, weil man weiß ja auch eben nicht so ganz genau, was da über ihn in dem Video gesagt wurde. Ne? Er hat das jetzt gestern in der Rede, also ich habe das natürlich in der Pressekonferenz verfolgt, als wäre es so ein Fußball-Endspiel. Weil er da ja so gesagt hat, das ist, lassen wir jetzt mal beiseite, es geht jetzt hier um unser Land und ich kümmere mich darum. Er hat sich ja sehr so als Ehrenmann und Retter inszeniert und hat jetzt ein bisschen weggewischt, was da über ihn gesagt wurde. Ist da jetzt irgendwie tatsächlich möglich, dass da eigentlich wirklich noch mehr Skandale dahinter stecken? Wir wissen es nur noch nicht so genau.
Das ist absolut möglich. Also wie gesagt, die haben sich da 6-7 Stunden lang auf der Finca in Ibiza angesoffen. Und haben wohl von Anfang an über Gott und die Welt geplaudert, um dieser Oligarchin zu imponieren. Und es ist ja danach noch ein zweites, ganz kurzes Video auf Twitter aufgetaucht, wo man hört, dass Strache etwas über Christian Kern, den ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden, und auch über Sebastian Kurz sagt. Da ist die Tonqualität sehr schlecht, aber da geht es um Sexpartys, Minderjährige, Drogenhinterzimmer ist ein Wort, das man hört. Also da dürfte es noch einiges an juicy Material geben. Es ist natürlich auch möglich, dass wir das nie zu hören und zu sehen bekommen, weil einfach vielleicht auch aus gutem Grund, aus Personenschutz, sich die Journalisten und Journalistinnen dagegen entscheiden, das zu veröffentlichen. Aber was da noch alles gesagt wurde und was da noch alles drinsteckt, vielleicht heben sie sich das auch nur auf und bringen jetzt alle 3-4 Tage das österreichische Twitter zum Knallen. Das wäre natürlich auch witzig.
Aber bisher, es wurde veröffentlicht jetzt vom Spiegel hier in Deutschland sowie von der Süddeutschen Zeitung. Anscheinend wurde dieses Video auch anderen Quellen angeboten, die es aber abgelehnt hat. Weißt du mehr zu den Hintergründen da, warum das so ist? Warum haben andere Medien so eine Angst davor, eigentlich sowas Enthüllendes zu veröffentlichen? Und vielleicht sollen wir auch mal wirklich im Detail dann auch diese Details wirklich ein nach dem anderen besprechen. Also erstmal zu den Medien. Warum nur Spiegel und Süddeutsche? Auch wenn Jan Böhmermann anscheinend auch was wüsste oder so.
Ja, Böhmermann hat diese tolle Videobotschaft-Rede schon vor 2 Monaten gehalten, wo er auf all das anspielt, was wir jetzt erst begreifen. Es ist wohl so, dass schon seit einem halben Jahr das Video allen möglichen Medien angeboten wurde, allerdings für relativ viel Geld, was man so hört. Und dann haben sich bislang dann eben alle dagegen entschieden. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt die Süddeutsche und der Spiegel dafür gezahlt haben und wenn ja, wie viel. Und die haben schon auch Sorge gehabt, dass sie da nicht einem Fake aufsitzen. Weil, also allein die Ausschnitte, die wir jetzt kennen, das kann man ja wirklich kaum für möglich halten, dass es sowas gibt. Die für mich noch interessantere Frage ist, warum, also niemand weiß, wer diese Aufnahmen gemacht hat, wer diesen Stunt organisiert hat. Und es stellt sich schon die Frage, warum wird das jetzt veröffentlicht und nicht vor der Wahl? Also wir hätten uns vielleicht die ganze Regierungsbeteiligung der FPÖ ersparen können, wenn die Leute, die das gemacht haben, damit auch gleich an die Öffentlichkeit gegangen wären. Und wer immer dafür verantwortlich ist, dass das jetzt publik geworden ist, ich bin Ihnen für immer dankbar, dass Sie das gemacht haben. Aber ich würde Ihnen auch sehr gerne sehr ernsthafte Fragen stellen, was Ihnen eigentlich eingefallen ist dabei, das nicht gleich.
Also meine These war ja, oder meine erste Überlegung dazu, dass eben diese Spenden und diese Gelder, von denen er da spricht, ja da erstmal noch nur heiße Luft sind, ne? Und dass es jetzt eigentlich ja die spannende Frage ist, haben denn diese Unternehmer, also es geht ja unter anderem um ein Waffenunternehmen und Glücksspiel, das dritte habe ich jetzt gerade vergessen, also das sind ja schon, erstens ist das sehr viel Geld. Und Immobilienmakler, und das ist jetzt die Frage, haben die tatsächlich unter der Hand Gelder gespendet an die FPÖ in irgendeiner Weise und haben die jetzt tatsächlich Steuererleichterung für Unternehmen deswegen als Politik umgesetzt, weil das ist ja auch gerade erst verabschiedet worden. Ne? Das fand ich da das politisch und strafrechtlich Spannende daran, ob man jetzt noch diese Unternehmer dran kriegt.
Ja, so wie ich das in dem Video verstanden habe, er spricht über René Benko, den Immobilien-Tycoon, den er eben lustigerweise den größten Immobilienmakler nennt, was, glaube ich, René Benko am meisten wehtut. Der Typ ist halt ein Immobilienmilliardär und Strache redet über ihn, als wäre er der Typ, der die Wohnungstür aufschließt. aber die sagen ja, das sind Leute, die ständig politische Parteien mit Spenden unterstützen. Und bei Benko und bei Novomatic, diesem Glücksspielkonzern, sagt er, die unterstützen uns, aber die unterstützen auch die ÖVP. Das weiß man eigentlich schon recht lange. Die ÖVP hat den letzten Wahlkampf auch damit gewonnen, dass sie die zulässige Obergrenze bei den Wahlkampfkosten um, ich glaube, 6 Millionen Euro überschritten hat, was in so einem kleinen Land wie Österreich doch signifikant ist. Und es ist bis heute nicht ganz klar, wo diese ganze Kohle eigentlich hergekommen ist. Es gibt einzelne Unternehmer, Großspender, von denen man das weiß. Man weiß auch, dass Benko und Novomatic und also vor allem eben die Immobilienwirtschaft sicherlich die ÖVP unterstützt hat, aber sicher auch die FPÖ. Diese schwarz-blaue Regierung, diese FPÖ-ÖVP-Regierung war ein Wunschprojekt von wesentlichen Teilen des österreichischen Kapitals, weil sie gewusst haben, damit kriegen sie die Politik, die sie wollen. Steuererleichterungen, die Immobilienwirtschaft, denen geht es vor allem um den Mieterschutz, dass der geschleift wird, der in Österreich, vor allem in Wien, ja noch relativ gut ist. sie wollten den 12-Stunden-Tag, die 60-Stunden-Woche, die ja schon eingeführt wurde. Also das ist bisher, ich habe es eh auch in dem Artikel geschrieben, dass die FPÖ eine Partei der Reichen ist und Politik für die Reichen, für die Unternehmen macht, das wusste man eigentlich, wenn man es wissen wollte, schon lange. Aber jetzt schaut es eben so aus, dass sie das quasi sich direkt abgelten lassen und dafür bereit sind, eben auch unter Umgehung der rechtlichen Regeln sich die Kohle zu holen.
Also das ist das eine brisante Ding. Also die reden konkret davon, dass es über eine so Stiftung, Verein möglich wäre, Spenden zu leisten an die Partei, an die FPÖ, vorbei an den Regeln und ich nehme an dem Fiskus, dass diese Spenden eben nicht auftauchen von solchen Großspenden. So haben, ich glaube, die Rede ist von 500.000. Das wäre eigentlich ganz leicht und damit wäre eine illegale Parteifinanzierung einfach so machbar. Das andere Skandal ist dann, wenn die von der Kronenzeitung reden und wenn diese angebliche Erbin aus Russland die Kronenzeitung übernehmen könnte, dann würden sie auf, ich glaube, so 6-7% mehr kommen, auf 34%. Und dann würden sie im Gegenzug gucken, dass alle so Bauaufträge für Autobahnen in Österreich, dass sie nicht mehr zum Beispiel an die Strabag gehen würde, sondern an deren, also an eine Firma von dieser Erbin. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau so.
Und die Strabag, das ist aber ein privates Unternehmen.
Genau, die gehört und wird geleitet von einem liberalen Unternehmer, Hans-Peter Haselsteiner, der als ausgesprochener Gegner der FPÖ gilt und die liberale kleine Oppositionspartei NEOS unterstützt mit viel Geld. Deswegen ist der ein ausgesprochener Gegner.
Also es war sozusagen dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Also die würden nicht nur eine Gegenleistung dann anbieten, sondern irgendwie zum Schaden von einem, der dann die blöden Liberalen dann finanziert.
Genau. Also Strache sagt auch in dem Video, wenn wir was zu sagen haben, dann kriegt der Haselsteiner nie wieder einen Auftrag. Ich glaube, das ist ihm persönlich ein Anliegen.
Weil was dann für mich dann wirklich rauskommt, ist, man merkt dabei, dass der Staat in Österreich, es hat nicht so viel mehr mit der Partei zu tun und ich glaube, das gilt nicht nur für Österreich, dass der Staat aber so formiert ist, dass Parteien, wenn sie an der Regierungsmacht kommen, also wenn diese Vorgehensweise stimmt, also wenn das in der Hand von der FPÖ in der Regierung möglich wäre, dass der Staat so einfach auch gekapert werden kann und dass man im Grunde dann eine Günstlingswirtschaft betreiben kann. Und das hat eigentlich nicht nur mit der FPÖ zu tun, sondern ist ein grundlegender Systemfehler, oder?
Ja, wir haben gestern mit Freunden noch gewitzelt, dass wir stellen manchmal so komplizierte Überlegungen zu marxistischer Staatstheorie an und in Wirklichkeit funktioniert der Staat so wie die banalste, vulgärste marxistische Theorie über den Staat. Also dass da einfach Politiker, Parteien sich diesen Staat als Beuteopfer suchen und dann eben so agieren, wie wir das jetzt in dem Video gesehen haben. Das ist natürlich ein strukturelles Phänomen, es ist aber eines, das man bislang nicht in den Kernländern des Kapitalismus sich so vorgestellt hat. Also wenn man darüber redet, über strukturelle Korruption, über Politiker und Parteien, die sich quasi in den Staat einkaufen und dann ihre Günstlinge versorgen mit Aufträgen, das kennt man aus Ländern in Osteuropa, in der sogenannten dritten Welt und dann sagt man immer, deswegen sind die nicht so wie wir hier in der EU. Bei Beitrittsverhandlungen heißt dann immer, das Land ist nicht EU-reif, weil es wäre so korrupt. Und tatsächlich spielen sich diese Dinge aber im europäischen Zentrum ab. Und es ist auch ein Zeichen dafür, wie sich der Kapitalismus und der Staat in Europa in den letzten Jahren verändern. Auch gerade unter dem Einfluss der extremen Rechten, die genau so einen Staat wollen und den Staat auch so umbauen wollen. Und Strache, und ein Stück weit auch Kurz wahrscheinlich, aber jedenfalls Strache will einen Staat wie in Ungarn, wo ja auch Orban regiert, indem er einerseits die Medien kontrolliert und andererseits alle seine Buddies mit Aufträgen versorgt und so reich wird.
Du hast ja auch jetzt schon viele Beiträge geschrieben zu dieser autoritären Wende oder Rechtswende. Und jetzt haben halt viele gestern gefeiert, was man ja erstmal verstehen kann. Es haben ja auch super viele demonstriert, ja, ne? Genau. Sind sofort, genau, vor das Bundeskanzleramt. Das ist ja auch, oder nicht Bundes, heißt das bei euch auch so? Entschuldigung. Ja. Okay. Genau, also jedenfalls vor das Kanzleramt und demonstriert und gefeiert. Also das kann ich total verstehen und habe trotzdem auch ganz viele schon gleich wieder skeptische Stimmen gehört, die gesagt haben, naja, dadurch ist jetzt aber diese Rechtswende natürlich nicht aufgehalten, ne? Weil, okay, Strache ist weg, Gudenus ist weg, aber selbst bei Neuwahlen, wie schätzt du das ein, wie sich diese Kräfteverhältnisse dann verschieben jetzt in Zukunft?
Ja, ich glaube, dass das viele Leute auch gewusst haben, die gestern gefeiert haben, so wie ich, deswegen auch meine etwas belegte Stimme heute, sorry. Wir mussten lange feiern. Gestern konnten wir feiern und allen war klar, spätestens am Montag muss man sozusagen die ernsthafte Analyse wieder beginnen und sich nicht jetzt irre machen lassen davon. Es ist natürlich schwer zu sagen, was jetzt in den Monaten bis September noch alles passiert. Wie wir an diesem Wochenende gesehen haben, können sich Dinge sehr schnell ändern. Aber ich denke, jede Einschätzung muss davon ausgehen, dass wir bei der letzten Wahl einfach eine knapp Zweidrittelmehrheit, eine gesellschaftliche Zweidrittelmehrheit für ein autoritäres rechtes Projekt in Österreich gehabt haben. Und diese Mehrheit, diese gesellschaftliche Mehrheit verschwindet nicht einfach. Und die Regierung war bis vor zwei Tagen sehr beliebt in Österreich, hatte sehr gute Zustimmungswerte. Und zwar auch trotz der unsozialen Politik, die sie gemacht hat. Trotz 12-Stunden-Tag, trotz Kürzung der Sozialleistungen. Und das liegt daran in erster Linie, dass sich dieses Projekt definiert über Sicherheit und über ihren Rassismus. Also was sie wirklich geliefert haben in den letzten eineinhalb Jahren, die haben das, was sie versprochen haben an rassistischer Gängelung, auch tatsächlich geliefert. Und viele Leute haben sie vermutlich auch genau dafür gewählt. Und davon muss man, glaube ich, ausgehen erstmal. Und die Menschen, nur weil sie jetzt Strache besoffen dort in dem Video sehen, dann ändert sich nicht notwendig etwas in der Art, wie Leute über Gesellschaft und Politik nachdenken und was sie sich so wünschen. Also nämlich, dass sie sich wünschen, dass man den Flüchtlingen möglichst gar nichts gibt und so Dinge wie die Mindestsicherung, die Sozialhilfe an Deutschkenntnisse zu koppeln, also lauter so rassistischer Mist, der ist leider durchaus beliebt. Es wird also darum gehen, denke ich, in den nächsten Monaten, ob man es schafft, das Themenfeld endlich mal zu verschieben. Also die Regierung war deswegen so erfolgreich, weil sie permanent über die Themen Migration, Islam und Sicherheit geredet hat. Und die Medien da natürlich mitgemacht haben. Natürlich auch die Kronenzeitung übrigens, ganz besonders. Auch wenn sie sich jetzt sozusagen als große Gegnerin und der FPÖ und Hüterin der Meinungsfreiheit präsentiert. Aber ich glaube, nur wenn es gelingt, den Oppositionsparteien, der Linken und auch den Liberalen im weitesten Sinne, das Themenspektrum zu verschieben, auch mal über die Themen zu sprechen, von denen wir glauben, dass sie die wichtigen sind. Zum Beispiel über den Einfluss von Unternehmen und Reichen auf die Politik. Dann könnte sich auch bei der Wahl vielleicht mal eine andere Mehrheit ausgehen. Entschuldigung, etwas ausgehen ist ein österreichischer Ausdruck. Könnten auch andere Mehrheiten zustande kommen.
Aber gibt es diese Hoffnung? Oh, sorry. Gibt es diese Hoffnung aber links? Ich meine, die SPÖ war so oft in einer großen Koalition, bis dann irgendwann mal die einzige Alternative dazu schien, dann schwarz-blau. Ist eine linke Stimme in Österreich eine Erneuerung links überhaupt zu erwarten oder zu ersehnen?
Also im Moment sehe ich sie nicht. In der SPÖ schon gar nicht. Die SPÖ positioniert sich jetzt unter ihrer Vorsitzenden Randy Wagner als die Kraft der Stabilität und der Mitte, und am liebsten würde sie lieber gestern als heute die große Koalition zurückhaben. Also es gibt gerade von denen nicht viel zu erwarten, denke ich. Die Gefahr ist vielleicht sogar eher, dass die SPÖ sich noch ein bisschen weiter rechts aufstellt, weil sie meint, dass sie jetzt die ganzen FPÖ-Wähler und Wählerinnen, die der FPÖ weglaufen, damit einfangen könnten. Also ich habe jetzt noch nichts in der Richtung gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Planungen, den Strategien der SPÖ für den Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Also dass die auch halt ein bisschen das Migrationsthema spielen. Und das wäre aus meiner Sicht ganz verheerend. Daneben ist das Problem, es gibt keine linke Kraft in Österreich, die sich politisch wirklich zu Wort melden könnte. Die Oppositionspartei, die am sichtbarsten sind die Liberalen, die Neos. Die Grünen haben sich das letzte Mal aus dem Parlament geschmissen. Die werden wahrscheinlich wieder reinkommen, denke ich. Ist auch die Frage, wie die den Wahlkampf anlegen. Und sonst gibt es diese grüne Abspaltung Liste Jetzt, die sicherlich nicht mehr ins Parlament kommen wird und die auch keine große Rolle spielen wird. Und außerhalb, also im engeren Sinne jetzt auf der Linken, gibt es eigentlich keine Kraft, die öffentliche Debatte wirklich beeinflussen könnte. Die KPÖ ist auf Bundesebene, da tritt sie jetzt als KPÖ Plus an, leider viel zu schwach.
Aber es gab ja schon eben die vielen Demos jetzt auch donnerstags und so. Also ich hatte schon das Gefühl, mindestens in Wien, natürlich gilt das natürlich auch nicht immer für den ländlichen Raum so gleichermaßen, dass es Proteste gab und Protestpotenzial, was sich aber jetzt vielleicht nicht in der Partei widerspiegelt. Oder ja, wie stehen die Gewerkschaften auch zu diesem 12-Stunden-Tag? Also kann man da was mobilisieren, was vielleicht jetzt nicht in Partei gegossen ist?
Also von den Gewerkschaften würde ich nicht wahnsinnig viel erwarten. Die haben versucht, den 12-Stunden-Tag zu verhindern, mit offensichtlich nicht ausreichenden Mitteln, weil sie sind damit gescheitert. Und die Gewerkschaftsführung wünscht sich in erster Linie auch ein Zurück der Großen Koalition, ein Zurück der Sozialpartnerschaft, damit sie endlich wieder ihre lange gehegte institutionelle Macht zurückhaben und das Kapital nicht mehr so böse ist wie in den letzten 2 Jahren. Das heißt, die werden jetzt auch nicht, die werden jetzt nicht wahnsinnig angriffig werden, gerade nicht in einem Wahlkampf. Das mit den Demos und den Mobilisierungen und der gesellschaftlichen Linken, wenn man so möchte, ja, es gab diese Donnerstagsdemonstrationen, jetzt über viele Monate inzwischen schon. Die waren aus meiner Sicht total wichtig, weil sich da Leute getroffen haben, die sich gegenseitig bestärken und versichern konnten, dass wir noch nicht alle völlig abgestumpft und zynisch und verzweifelt sind. Und das hatte dadurch einen wichtigen Effekt, aber das waren auch immer totale Minderheitenprogramme. Also das waren jetzt keine Massenmobilisierungen. Gestern sind spontan sehr, sehr viele Leute dorthin gekommen, also auf den Ballhausplatz heißt das, beim Bundeskanzleramt, weil sie, glaube ich, wirklich empört waren über die Art, wie jetzt Kurz mit diesem Video und mit der FPÖ und mit Strache umgegangen ist und weil sie Neuwahlen hatten. Aber daraus entwickelt sich, glaube ich, jetzt keine politische Intervention über das hinaus. Ich meine, ich hoffe, ich irre mich.
Da gibt es aber vielleicht zwei Lesarten insgesamt. Also, und die eine ist natürlich, dass solche rechte Parteien wie die FPÖ oder in Deutschland die AfD, das ist so ein exzeptionalistischer Lesart. Das ist so ein einmaliges Dings und das ist böse, wie wir das noch nie zuvor gesehen haben. Und man muss panikartig reagieren. Und deswegen diese Schadenfreude, dass sie so ein massives Eigentor und das jetzt ist die Maske gefallen, man sieht ihre wahre Natur. Aber das andere ist, also, und ich meine, ich komme aus Großbritannien, da sind die Konservativen, die lassen ihre Maske immer wieder fallen, aber eigentlich, da gibt es eine durchaus eine Kontinuität zwischen ÖVP und FPÖ oder zwischen Union und die AfD. Also Rassismus, Autoritarismus, also das waren Dinge, die immer tief drinne waren bei der Union in Deutschland. Und jedes Mal, da tut man sich so massiv überrascht von diesen Korruptionsaffären. Wie kann es sein, dass diese einmalige Ausrutscher, und dann macht man Wolfgang Schäuble zum Finanzminister, der 100.000 in benutzten Banknoten dann angenommen hat. Und es ist fast diese Freude jetzt, ach, die FPÖ, das sind die Bösen. Und jetzt gehen wir zurück zu unseren echten bürgerlichen Werten. Aber man muss sich fragen, wenn es jetzt so, also wenn diese Behauptungen jetzt von Strache bei diesem Video, wenn die nur halbwegs wahrheitsgemäß ist, dann ist es so, dass man einen Staat kapern kann, fast gangsterisch ausplündern kann. Das sind so die Klischees, die wir nur so gerne auf den globalen Süden so projizieren, wie du sagst, aber eigentlich wie hier zu Hause gelten, also das Verkehrsministerium in Deutschland ist in der Hand der deutschen Autoindustrie. Der Staat wird für private Interessen benutzt. Und das machen einige wenige daraus Profit. Es ist vielleicht nur eine Stilfrage, dass die AfD und FPÖ, dass sie als so Arrivisten, so, also die besaufen sich dabei, aber man fragt sich wirklich, ist das so anders bei anderen konservativen Parteien oder überhaupt eigentlich bei sozialdemokratischen Parteien, wenn die sich auf diese Macht des Staates eingelassen hat und diese Quid pro quo, dass man so im Gegenzug dann Dinge verschenken kann. Also natürlich ist es ein großes Fund, wenn eine Partei, also eine Zeitung mit hohen Auflage so übernehmen kann, dass die ab jetzt veröffentlicht in ihrem Interesse. Aber okay, die Kronenzeitung wäre zur FPÖ gegangen, aber ansonsten ist die eigentlich hauptsächlich bei der ÖVP, wenn ich richtig verstanden habe. Und das ist so, eigentlich würde sich nicht jede Partei, egal welches politisches Couleur, der sich auf diesen Art von Staat eingelassen hat, sich nicht freuen und sich mit so im Gegenzug einfach Dinge verschenken wollen. Und ist das nicht eigentlich die viel radikalere Kritik, die man machen muss? Es ist nicht nur, ach, guck mal, die Blöden, die sind blöd, die FPÖ, sondern eigentlich unser ganzer Staat baut auf diese Korruptheit. Und vielleicht hat man das irgendwie hinter der Kulisse vom Establishment und also ne, der Wolfgang Schäuble, der tut ein bisschen feiner, aber ist es wirklich so anders? Also das Einzige, was ich wirklich als anders wahrnehmen kann, ist hier Russland. Es geht um weltpolitische Ansichten, dass man gerne auch Geld aus Russland nehmen würde. Also die britischen Tories nehmen Geld aus Russland eigentlich ganz viel. Aber das stellt für viele einen Bruch, wo viele eher, sage ich mal, atlantistisch, also den Vereinigten Staaten, sich verbunden fühlen. Aber sonst ist da wirklich eine andere Qualität da? Oder bin ich zu zynisch?
Ich würde schon sagen, es ist, doch, ich finde schon, es ist ein bisschen eine andere Qualität, in dem das so auch so offen eingestanden wird. Also natürlich ist zunächst mal, du hast völlig recht, besonders in Österreich sind die Konservativen, seitdem sie von Sebastian Kurz übernommen wurden, auf jeden Fall in vielen inhaltlichen Punkten gar nicht mehr unterscheidbar von den Rechtsextremen. Deswegen hat dieses Regierungsprojekt bisher auch so gut funktioniert, weil die sich halt auch inhaltlich einig sind. Die hatten ein gemeinsames Projekt. Und das, was jetzt durch das Video rausgekommen ist und was vielleicht schon ein, eben, warum ich schon sagen würde, es ist eine bestimmte Qualität, die wir bisher noch nicht gesehen haben, ist, dass man diesen direkten Zusammenhang herstellt und nicht, naja, man hat, man schaut halt, dass der eine Unternehmen, das Interesse der Gesamtwirtschaft der österreichischen und der unterschiedlichen Kapitalien, also wie in Deutschland eben die Autoindustrie, also da kann man, sagen, da können die Politiker immer noch sagen, naja, was gut ist für die Autoindustrie in Deutschland, das ist auch gut für Deutschland und damit auch gut für die deutsche Bevölkerung, weil das bringt Arbeitsplätze, jada, jada, wir kennen das. Aber du kannst nicht mehr argumentieren, dass es gut ist für Österreich in irgendeiner Art, wenn eine russische Oligarchenerbin die halbe Kronenzeitung kauft. Also da ist, glaube ich, schon eine Grenze nochmal überschritten. Und deswegen, das hätte ich vielleicht vorher noch sagen sollen, dass wir gestern gefeiert haben und dass wir uns jetzt erstmal auch wirklich freuen können, dass das, dass Strache gehen musste, ist vor allem auch deswegen, weil das große Staatsprojekt dieser Regierung, das nämlich den Umbau des Staates nach Vorbild Ungarns zum Beispiel, bedeutet, dass dieses Projekt jetzt erstmal ins Stocken gerät. Die können jetzt nicht mehr so weitermachen wie bisher, die können nicht mehr ihre Posten so besetzen, die können nicht mehr zum Beispiel den öffentlichen Rundfunk reformieren, wie sie das nennen, also in ihrem Sinne aushöhlen. Also da haben wir jetzt erstmal zumindest ein bisschen Zeit gewonnen, um dann möglicherweise auch zu verhindern, dass dieses Projekt so weitergeführt wird.
Also, wir waren noch gespannt. Ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn eine rechte Partei so offenbar enthüllt wird, wie du sagst, als eine Partei der Reichen. Gleichzeitig frage ich mich, ob wir wirklich eine echte Wende sehen oder nur sozusagen eine oberflächliche Delle, weil es sieht so aus, als ob die echten Probleme nicht angepackt werden und Rassismus als Antwort auf die Krise, dass man im Grunde nach unten tritt und nicht nach oben, das ist latent immer noch da. Und jetzt, das hat man den Fauxpas geleistet, sich so zu zeigen. Aber dieses wird immer noch anscheinend Wählerstimme gewinnen in Österreich.
Ja, also es ist nicht das Ende der autoritären Wende. Es ist kein Turnaround. Es ist aber mehr als eine Delle, weil ich eben sagen würde, dass das Staatsprojekt der Rechten jetzt erstmal auf Pause gelegt ist. Und die müssen sich jetzt neu sammeln und können jetzt erstmal nicht so weitermachen wie bisher. Das ist gut. Aber wenn, also erstens wissen wir nicht, wie sehr das der FPÖ bei den Wahlen wirklich schaden wird. Vielleicht gibt es ganz viele Wähler und Wählerinnen, die sagen, das ist ihnen egal, solange die FPÖ das macht, was sie politisch verspricht. Dann sind sie halt korrupt, aber es sind eh alle Politiker korrupt, also was soll's. Es kann auch sein, dass das Ergebnis nach der Wahl ist, dass die FPÖ-Wähler dann in Scharen zur ÖVP gehen und wir haben eine ÖVP-Alleinregierung oder eine ÖVP-FPÖ-Koalition nochmal mit einer geschwächten FPÖ. Und ehrlich gesagt wäre das auch nur die Fortsetzung dieses autoritären Staatsprojekts. Da haben wir dann auch nichts gewonnen. Also.
Und besonders, wenn alle noch die Position der FPÖ eingenommen haben, um sozusagen deren Wähler zurückzugewinnen. Also die radikale Gegenpositionierung findet nicht statt, dass man einfach einen alternativen Sündenbock anbietet, zum Beispiel das Kapital, was wirklich nachweislich das Land ausplündert und nicht vermeintlich Immigranten.
Genau. Also genau, die Gegenposition gibt es nicht und die Gefahr oder das Problem, das wir in Österreich schon seit vielen Jahren haben, auch in anderen Ländern, ist, dass das politische System und auch der politische Diskurs geordnet wird in hier sind die bösen rechten Populisten und wir sind das verantwortungsvolle Zentrum. Und damit geht sozusagen jede inhaltliche Positionierung, die über liberale Politik hinausgeht, die eine linke Politik ist, die eine sozialistische Politik sein könnte, total verloren. Und nur dort, wo es gelungen ist, so eine sozialistische Position im Gegensatz zum Zentrum und zur Rechten laut zu machen, so wie mit Corbyn in Großbritannien zum Beispiel, nur dann verschiebt sich auch tatsächlich nachhaltig was, würde ich sagen.
Ja, also Benny, vielen, vielen Dank. Wir sind noch sehr gespannt. Vielleicht kann doch was einiges passieren, ob bürgerlich-liberal, dass die Gesetze verschärft werden oder sogar sozialistisch, dass einen radikalen Gegendiskurs dann doch aufgebaut werden kann. Wie auch immer, es ist gut zu wissen, dass erstmal die FPÖ angeschlagen ist. Langweilig so, mag es so bleiben. Benny, danke schön auf Wien.
Ja, danke euch. Alles Gute.
So, das war es für diese Folge von Halb 10. Wenn das euch gefallen hat, bitte sagen uns Bescheid. Ansonsten bitte sagen uns auch Bescheid und gebt uns eine Bewertung im iTunes oder Soundcloud oder wo ihr sonst auch seid. Wir sind auch bei Facebook und Twitter und ihr könnt auch uns Anregungen geben bei kontakt@halb10.fm. Unsere Musik ist wie immer von Yannick Blume. Bis dann. Tschüss.